Die Karten werden neu gemischt, das ist völlig klar.
Ich glaube, diese Schätzung ist um circa ums Dreifache übertrieben.
Das kann auch nach hinten losgehen für die Ukraine.
Aber natürlich, 50 Milliarden sind 50 Milliarden, und das ist nicht wenig.
Ist der Iran-Krieg ein Game-Changer im Ukraine-Krieg?
Es wird einen souveränen ukrainischen Staat geben.
Dann wird, glaube ich, der Europäischen Union nicht viele Möglichkeiten übrig bleiben, als auch diese Sanktionen zumindest teilweise außer Kraft zu setzen.
Was Besseres hätte Putin nicht passieren können, wenn man es jetzt einmal zynisch formuliert?
Es ist einfach genug.
Russland, Gas, Sanktionen, Oligarchen. Der Podcast zur russischen Wirtschaft von Eduard Steiner und Wassily Astrow.
Folge 37. Der Iran-Krieg ist für Putin wie ein Geschenk. Hat er nun freie Hand in der Ukraine? Willkommen, meine Damen und Herren, in der neuen Folge des Podcasts zur russischen Wirtschaft. Es begrüßt Sie Eduard Steiner, langjähriger Russland-Korrespondent, und Wassily Astrow, Russland-Experte des renommierten Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Herzlich willkommen, dobry den.
Dobry den.
Wir sind auch heute wieder zu dritt und haben einen Spezialgast eingeladen, der nicht zum ersten Mal bei uns ist, nämlich Herr Wolfgang Richter, deutscher Militärexperte und ehemaliger Bundeswehroberst. Er diente beim obersten Hauptquartier der NATO in Belgien, leitete den militärischen Anteil der deutschen Delegation bei der UNO und bei der OSZE und auch bei der Abrüstungskonferenz und war danach auch und ist bis heute wissenschaftlich tätig in diesem Bereich. Und Herr Richter ist auch Teil informeller Kontaktgruppen der USA und Europas mit Russland, so gesehen ein Insider. Herzlich willkommen in unserer Runde und danke fürs Dabeisein.
Danke für die Einladung, Herr Steiner.
Wir nehmen diesen Podcast am Mittwoch, den 25. März 2026 auf. Die Welt redet im Moment nur noch vom Iran-Krieg, weil dort ein Chaos initiiert wurde, das es in sich hat und das vor allem auf dem Öl- und Gassektor zu Verwerfungen führt, die Verwerfungen zu Beginn des Ukraine-Krieges 2022 noch in den Schatten stellen dürften und tatsächlich auch die Weltwirtschaft abzubremsen drohen. Wir behalten in unserem Podcast aber den Blick auf den Ukraine-Krieg und den Vorgängen in Russland selbst. Und da tat sich just heute wieder etwas Spektakuläres. Ob es denn so spektakulär ist, hätte ich gern auch von Ihnen gleich gewusst, Herr Richter. Eine aus Russland kommende Drohne ist nach Angaben des estnischen Inlandsgeheimdienstes in den Luftraum Estlands eingedrungen und in der Nacht davor eine andere Drohne in den lettischen Luftraum. Das ist ja jetzt nicht ganz neu. Im Zuge des Ukraine-Krieges gab es ja immer wieder mal Luftraumverletzungen, entweder durch Drohnen oder auch durch Militärflugzeuge. Deswegen die Frage an Sie, ist dieses Eindringen der Drohne more of the same oder ist es eine gefährliche nächste Stufe in der Konfrontation?
Also die letzten Informationen sagen ja ganz klar aus, und das haben auch estnische und lettische offizielle Stellen bestätigt, dass es sich um eine ukrainische Drohne handelte, die anscheinend den Ölhafen Ust-Luga treffen wollten und aus irgendeinem Grunde das Ziel verfehlt hat, entweder weil es in der Planung nicht berücksichtigt worden ist, dass dazwischen auch Hochhäuser sind, die man dann treffen kann, oder weil die Drohne den Kontakt verloren hat. Auch das ist möglich. Viele Drohnen fliegen über GPS-Kontakte. Wenn die gejammt werden, also unterbrochen werden, gerät die Drohne außer Kontrolle. Also es gibt einige Möglichkeiten der Erklärung. Es ist jedenfalls keine gezielte Provokation Russlands gegen die NATO, wie die ersten Stellungnahmen heute Morgen schon in der Presse lauteten, sondern es geht um irregeleitete ukrainische Drohnen.
Alles klar. Dann können wir das einmal abhaken. Hier nichts Neues, beziehungsweise eine weitere verirrte Drohne eben, wie das öfter so passiert. Ich bleibe bei Ihnen, Herr Richter, in aller Kürze vorab. Wir wollen ja behandeln, wie sich der Iran-Krieg auf den Ukraine-Krieg auswirkt. Und da sollten wir zuerst einmal ein Bild kriegen über den Iran-Krieg. Nämlich hätte ich gern von Ihnen gewusst, welches Bild sich Ihnen auftut. Denn als Laie sieht man ein Wechselbad von Aggression, dann wieder angekündigten Rückzug. Jetzt hat Trump gesagt, er hat einen 15-Punkte-Plan vorgelegt für einen Deal. Die Iraner seien offenbar bereit. Die Iraner sagen, er verhandelt offenbar mit sich selbst, aber redet nicht mit uns. Logischerweise ist in jedem Krieg schnell die Propaganda auch zur Stelle. Deswegen hätte ich gern gewusst von Ihnen, was sehen Sie, wo stehen wir, welches Bild tut sich Ihnen auf?
Also zunächst einmal handelt es sich um einen unprovozierten, würde ich sagen, Angriffskrieg, der auch völkerrechtswidrig ist, wie der deutsche Bundespräsident mittlerweile auch deutlich ausgedrückt hat, ist. Und der Krieg hatte laut israelischen und amerikanischen Angaben mehrere Ziele. Das erste war die Vernichtung des Atomprogramms, das ja angeblich, wenn man Trump Glauben schenken durfte, schon im Juni des letzten Jahres vernichtet worden ist. Zweitens die Zerstörung der Luftverteidigung, drittens die Zerstörung des Raketenpotenzials und der Möglichkeiten, das nachzuproduzieren im Iran. Und drittens oder viertens fast schon, müsste man jetzt sagen, ist es ein Krieg gewesen, der ja einen Regime-Change einleiten sollte. Wenn man sich diese Ziele jetzt anschaut, die mittlerweile, wir sind jetzt in der vierten Kriegswoche, ob diese Ziele erreicht worden sind, dann kann man sagen, ja, die Luftwaffe des Irans ist weitgehend zerstört, auch die Luftverteidigung. Anscheinend sind aber immer noch ausreichend Raketen übrig, um zumindest die Golfstaaten in der Nachbarschaft anzugreifen, beziehungsweise die Militärbasen der USA, die dort sind. Und auch Israel selber. Also es gibt auch noch einige Langstreckenraketen. So ganz vernichtet ist es offenbar noch nicht. Ansonsten ist allerdings der Luftraum völlig in der Hand der Amerikaner und Israelis. Das heißt, sie können sich völlig frei bewegen und beliebig Ziele angreifen. Trotzdem zeigt sich jetzt, dass alleine aus der Luft, nur mit Raketen und Luftwaffenangriffen, ein Land nicht unbedingt in die Knie gezwungen werden kann. Sondern am Ende steht man immer dann vor der Frage, ob man letztlich mit Landtruppen in dieses Land hineingehen soll. Und dafür sind die Amerikaner und schon gar nicht die Israelis im Grunde genommen vorbereitet. Auch wenn man jetzt hört, dass sie 3000 Marineinfanteristen oder 5000 sogar und 3000 Fallschirmjäger im Einsatz haben, die dort also in diese Region verlegt werden. Sie könnten das auch aufstocken. Sie haben dort 4 Brigade-Equipment-Sets, wie man dazu sagt. Also das Material für weitere 4 Brigaden vor Ort in Kuwait und im Irak. Sie könnten also Truppen einfliegen, um das zu bemannen, und dann kämen sie auf 2 bis 3 Divisionen maximal, wenn sie also auch noch aus Europa Truppen dazu holen. Das dauert aber Wochen. Das ist nicht von heute auf morgen zu schaffen. Offenbar werden also die Verhandlungen mit einer Option B geführt, und damit wird auch Druck erzeugt auf die Iraner. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, mit wem verhandelt man eigentlich? Ich meine, noch immer gibt es den iranischen Präsidenten, der anscheinend hier keine Rolle spielt, Pezeshkian. Es gibt den iranischen Außenminister, von dem wir dazu auch noch nichts gehört haben. Dann kursiert jetzt ein Name, es geht um den Parlamentspräsidenten, der angeblich jetzt der starke Mann sein soll. Aber es ist nicht der gewählte Nachfolger, also der Sohn von Khamenei, der ja als oberster Führer eigentlich fungieren soll. Also nach wie vor, es ist unklar, wer es jetzt eigentlich ist. Es ist auch unklar, ob der, mit dem man verhandelt, tatsächlich die Autorität hat, um das Verhandlungsergebnis am Ende auch durchzusetzen, oder ob wir hier erste Risse innerhalb der iranischen Führung sehen. Wenn man jetzt noch einmal auf die 15 Punkte sieht, die Trump dort verkündet hat, dann, wir kennen nicht alle Punkte, es sind ja nur einige genannt worden, dann ist es klar, dass es um das Ende des Atomprogramms geht, also Ende der Urananreicherung, dass es zweitens um die Öffnung der Enge von Hormuz geht und möglicherweise um einen Deal, was das Öl betrifft. Das ist noch nicht so ganz klar, aber Trump
sprach... Also die Meerenge, wo so viel Öl durchtransportiert wird.
Die Meerenge von Hormuz, die im Moment durch Drohung... Ne? Richtig, die im Moment durch die Drohung der Sperrung eher gesperrt wird als durch die tatsächliche Sperrung. Denn noch fahren ja einzelne Schiffe durch. Also wir haben von einem indischen, von einem chinesischen Schiff gehört. Das heißt, die Minengefahr scheint noch nicht allzu groß zu sein. Trump hat gesagt, er hätte alle Minenläge zerstört. Dafür gab es auch schöne Bilder im Fernsehen. Man kann Minen auch fern verlegen.
Indien und China, Japan verhandeln ja mit dem Iran direkt, ihre Schiffe durchkommen können.
So ist es. Ja. Das heißt, also eine unkontrollierte Sperrung gibt es noch nicht, aber sie steht im Raum. Und natürlich können Schiffe angegriffen werden, was ja auch schon der Fall war, durch Drohnen aus dem Inland. Wenn man das alles verhindern will, militärisch, müsste Trump sich entschließen, dort die vorgelagerte Insel in der Enge von Hormuz oder vielleicht Küstenstreifen zu besetzen. Dafür würde auch eine Anfangsoperation mit 8.000 bis 10.000 Soldaten ausreichen. Aber das wäre dann die Alternative. Und das ist ein hochriskantes Unternehmen, denn diese Truppen, die das tun, die setzen sich natürlich einer erheblichen Gegenwehr aus. Durch die Überlegenheit vor Ort am Boden der Iraner, aber auch durch die Raketen, die dann sich konzentrieren würden auf diese Truppen. Also es ist insgesamt die Lage völlig unklar, was er meint. Trump hat gesagt, er habe im Grunde genommen einen Regime-Change schon dadurch erreicht, dass er die Führung eliminiert hat, die erste und zweite Garde, wie er sagte. Aber noch einmal, den Präsidenten, den Nachfolger von Khamenei, sein Sohn, und der Außenminister, das sind ja alles Figuren, die noch dem Regime angehören und auch noch da sind. Also das muss noch geklärt werden, mit wem er redet. Interessant ist auch, dass bei den Punkten, die veröffentlicht worden sind, über das Raketenprogramm nicht mehr geredet worden ist. Sie sind nicht erwähnt worden. Ja, vielleicht hat man darüber geredet. Das ist eine wichtige Rückversicherung für den Iran. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie völlig auf die Raketenproduktion verzichten. Man darf ja nicht ganz vergessen, dass auf der anderen Seite sowohl Saudi-Arabien, aber vor allem Israel über Raketen verfügt. Israel ist Atommacht. Das heißt, man würde dann aus iranischer Sicht die völlige Kapitulation anbieten. Das kann ich mir im Moment noch nicht vorstellen.
Machen wir den Schwenk zum Ukraine-Krieg, unser eigentliches Thema. Ich glaube, wir sind uns weitgehend einig, was Besseres hätte Putin nicht passieren können, wenn man es jetzt einmal zynisch formuliert. Die Welt interessiert sich für den Ukraine-Krieg im Moment, sagen wir so, marginal, wenn überhaupt. Wie lässt sich aus militärischer Sicht jetzt im Zeitraffer resümierend zusammenfassen, welche Dynamik der vierwöchige Iran-Krieg im Ukraine-Krieg nach sich gezogen hat?
Lassen Sie mich trotzdem mit einer politischen Bemerkung anfangen. Das Bild ist für Russland gemischt. Politisch ist es äußerst schwierig, denn es steht natürlich auch die Reputation als Verbündeter im Raum. Russland kann nicht wirklich dem Iran helfen. Russland wird, so ist es auch veröffentlicht worden, weiterhin militärische Satelliteninformationen an den Iran liefern und dann immer dazu sagen, das macht ihr ja, also die USA, im Ukraine-Krieg auch für die Ukraine. Ansonsten wird es aber keine weitergehenden militärischen Maßnahmen geben, um dem Iran wirklich beizustehen. Aus militärischer Sicht ist es insofern ein Geschenk, weil für Russland, weil sie mittlerweile nicht mehr angewiesen sind auf die Importe iranischer Drohnen. Sie stellen ja diese Shahed 131, 136 selbst her unter dem Namen Geran 1 und 2 und haben ja auch viele nationale Drohnenentwicklungen. Darauf sind sie nicht mehr angewiesen. Aber jede Rakete, vor allen Dingen jede Patriot-Rakete, die in diesem Iran-Krieg gegen iranische Raketen verfeuert werden, fehlen natürlich am Ende für die möglichen Lieferungen oder Käufe von europäischen Käufern, für die möglichen Lieferungen an die Ukraine. Und wir reden mittlerweile nicht nur von Hunderten, sondern wahrscheinlich von Tausenden von Raketen. Die Amerikaner haben im Golfraum von den Golfstaaten bis nach Israel ungefähr 13 Patriot-Batterien. Die Golfstaaten selber haben um die 400 Stück dort stehen, das heißt insgesamt um die 500. Und wenn die alle im Einsatz sind, dann kann man sich sehr schnell hochrechnen, wie viele, nicht nur Hunderte, sondern Tausende von Raketen verschossen werden. Mittlerweile hat das Pentagon auch schon die Notbremse gezogen und hat gesagt, wir können nichts mehr abgeben. Wir müssen auch einen Lieferstopp für die Industrie jetzt erlassen, damit wir unsere eigenen Lager wieder auffüllen. Und das heißt im Klartext, da ist nichts mehr über für die Ukraine.
Dann kann man sagen, dass Russland allein deshalb momentan im Vorteil ist im Ukraine-Krieg, nicht?
Es ist deshalb im Vorteil, weil die Möglichkeiten der Raketenabwehr für die Ukraine jetzt immer schwächer werden und Russland mehr Chancen hat, die Energieinfrastruktur, aber vor allen Dingen auch die Drohnenproduktion der Ukrainer zu treffen und durchzukommen mit den Raketenangriffen, weil eben die Raketenabwehr fehlt. Und das ist ein entscheidender Punkt, denn im Moment ist Stillstand auf dem Gefechtsfeld. Warum? Weil das Gefechtsfeld gläsern geworden ist und weil jede Bewegung durch Drohnenangriffe unterdrückt wird. Das gilt übrigens für beide Seiten. Das kann auch nach hinten losgehen für die Ukrainer, die ihre Infanterie ausgedünnt haben und stattdessen vor allen Dingen auf Drohnenbrigaden setzen. Wenn die Drohnen, es geht ja hier um Massenproduktion, wenn die Drohnen aber nicht mehr nachgeliefert werden, dann entstehen Lücken und dann könnte sich auch die russische Truppe wieder auf dem Gefechtsfeld bewegen. Und die sind im Vorwärtsgang derzeit.
Wir sehen ja, dass täglich hunderte Drohnen hier in beide Richtungen fliegen. Und ich hätte gerne ganz kurz fokussiert, dass ja die Ukrainer im Moment sehr aktiv sind, was das betrifft. Ich glaube, gestern waren es 400 Drohnen. Was noch auffällt, ist, dass sie gezielt russische Ölinfrastruktur angreifen. Nämlich in dieser Woche waren es die zwei Ostsee-Ölterminals, die russischen, nämlich Primorsk und Ust-Luga. Und da tun sich mir zwei Fragen auf. Zum einen, wie kann es sein, dass die Russen hier bei dieser kritischen Infrastruktur nicht vorbereitet sind und tatsächlich es Einschläge seitens der Ukraine gab, dass dort Brand ausgebrochen ist bei Öllagern? Das ist die eine Frage. Und die zweite, auch interessante Frage, wie ich finde, mir hat ein Analyst gesagt, das war ein russischer Analyst, die Ukrainer agieren jetzt ohne Rücksichtnahme auf die Amerikaner. Denn es gab ja im Laufe des Ukraine-Krieges immer wieder Hinweise seitens der Amerikaner an die Ukrainer, dass sie bei den Angriffen auf die russische Ölinfrastruktur sich zurückhalten mögen. Und just jetzt, wo ohnehin der Ölmarkt aufgrund des Iran-Krieges so angespannt ist, greifen die Ukrainer russische Ölinfrastruktur an und könnten damit auch durchaus den Ölpreis weiter hochtreiben oder zumindest weitere Spannung in den Markt bringen. Agieren die Ukrainer jetzt losgelöst ohne Rücksicht auf die Amerikaner, wie sie wollen, oder ist das ein falsches Bild?
Ich glaube, dass sie das gar nicht können, weil sie werden weiterhin abhängig sein von Satelliteninformationen und Geheimdienstinformationen, die Amerikaner liefern, möglicherweise jetzt etwas eingeschränkt. Die Europäer versuchen da in die Lücken reinzuspringen. Es gibt ja einige europäische Staaten, die über diese Fähigkeiten ebenfalls verfügen, insbesondere Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, das sind die fünf wesentlichen Satellitenmächte. Das ist das eine. Das andere ist, dass genau die Wirkung des Iran-Kriegs, dass die Ölpreise nach oben gehen, natürlich dazu führen, dass die Ukrainer jetzt befürchten müssen, dass die Russen so viel Einnahmen haben, dass sie dann wieder ihren Militärhaushalt anheben können und mehr in den Ukraine-Krieg stecken. Also versuchen sie jetzt die Notbremse und versuchen eben das Öl dann direkt an oder die Ölproduktion direkt anzugreifen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, man sollte das Bild aber nicht überziehen. Es gibt nie in der Raketen- und in der Luftabwehr einen 100% Schutz. Das wissen auch die Israelis. Auch da, selbst wenn man 90-95% abwehrt, kommen immer noch 5% durch. Das heißt, einzelne Treffer wird es geben. Selbst getroffene Drohnen produzieren Splitter, Trümmer, die dann unkontrolliert herunterfallen und irgendwas auch dann in Brand setzen können. Am Ende muss man dann immer sehen, wie viel Schaden ist tatsächlich angerichtet worden. Dass Schaden angerichtet worden ist, steht außer Frage. Aber dass die Ölproduktion jetzt erheblich zurückgeht in Russland, dafür, glaube ich, gibt es im Moment noch keine Daten. Aber vielleicht weiß Wassili dazu mehr.
Ich wollte ohnehin auf die Wirtschaft umschwenken jetzt. Denn wenn wir schon von der These ausgehen, dass der Iran-Krieg ein Geschenk für Russland ist, dann ist es, abgesehen davon, dass die Weltaufmerksamkeit vom Ukraine-Krieg weg ist, vor allem auch deswegen, weil Russland mehr Einnahmen hat. Und die werden mit jedem Tag längerer Iran-Krieg natürlich mehr. Denn die eine Sache ist, wir haben gesprochen davon, dass die Meerenge von Hormuz zwar nicht ganz zu ist, aber doch erschwerter Transport dort nur stattfinden kann. Und das Zweite ist, dass die Ölproduktion in den Golfstaaten ja schon sukzessive zurückgefahren wurde und weiter zurückgefahren werden muss, weil es keine Lager gibt, wo man dann dieses Öl zwischenpacken kann. Und das ist ja eine langfristige Auswirkung. Momentan haben wir bisher, glaube ich, nur beim Ölpreis die kurzfristigen Auswirkungen dieser Umstände. Aber wenn die Produktion länger ausbleibt, dann wird der höhere Ölpreis logischerweise länger anhalten. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich der Gaspreis, der weiter stärker noch nach oben geschnellt ist, vor allem in Europa. Und jetzt an Sie, Herr Astrov, die Frage. Stellt sich Russland bereits auf dieses zusätzliche Geld ein, auf diese Windfall Profits, wie man es auch nennt, gibt es Anzeichen, dass es möglicherweise sogar die Militärausgaben wieder erhöht? Die Diskussion in Russland, glaube ich, ist losgegangen. Man muss ja mit diesem Geld irgendwas, was jetzt zusätzlich reinfließt, was tun.
Naja, stimmt schon. Also Russland verdient jetzt natürlich viel, viel mehr als noch vor einem Monat, angesichts dessen, dass A, die globalen Ölpreise kräftig gestiegen sind und B, auch der Preisabstand für russisches Öl, also dieser Preisabschlag für russisches Öl gegenüber der Sorte Brent, also der Benchmark Brent, hat sich stark verringert. Das heißt, die Preise für russisches Öl sind viel stärker gestiegen als die, zum Beispiel die Brent-Preise. Ja? Und das ist natürlich, also hohe Ölpreise sind immer gut für Russland, das ist ein Geschenk. Nur jetzt, was macht Russland mit diesem Geld oder was wird Russland mit diesem Geld machen? Also wohlgemerkt, dieses Geld ist im Staatsbudget noch nicht angekommen. Also das wird erst mit einer Verzögerung von circa ein, zwei Monaten passieren. Also angesichts dessen, dass also dieses Besteuerungsschema schaut so aus. Es passiert mit einem gewissen Lag, aber das wird kommen. Das wird bald kommen. Was macht Russland mit diesem Geld? Es ist nicht so, dass Russland jetzt plötzlich viel mehr Geld hat. Es geht darum, dass man die Löcher im Budget stopfen muss. Ja? Weil vor dem Beginn des Iran-Krieges war die budgetäre Lage in Russland wirklich problematisch, sagen wir so. So aus russischer Sicht wirklich besorgniserregend. Also in den ersten zwei Monaten, wir haben schon die Zahlen, erreichte das Budgetdefizit, also vom föderalen Budget, bereits 1,5% des BIP gerechnet über das ganze Jahr. Das heißt, für das ganze Jahr war ein Budgetdefizitziel von 1,6% angepeilt. Ja, und dieses Defizit wurde bereits in den ersten zwei Monaten erreicht.
Und Putin selber gibt zu, dass er nicht da ist. Das ist auch neu.
Ja. Er gibt es zu, teilweise. Ja. Und so gesehen, eigentlich kam dieser Iran-Krieg und der plötzliche Anstieg der globalen Öl- und auch teilweise der Gaspreise zum richtigen Zeitpunkt aus russischer Sicht. Ja. Das heißt, man wird, also die russische Regierung wird diese zusätzlichen Gelder verwenden, um die Löcher im Staatsbudget zu stopfen. Und dann muss die Regierung weniger Gelder ausborgen, von den Banken ausborgen. Ja. Es geht nicht darum, dass Russland jetzt plötzlich im Geld schwimmt. So ist das nicht. Ja. Aber natürlich, sehr viel wird davon abhängen, wie hoch, also wie lange die hohen Energiepreise überhaupt bestehen bleiben. Ja.
Es ist ja so, dass bereits im Gespräch war in Russland, die Budgetausgaben zurückzufahren. Ich glaube, es war sogar 10% im Gespräch. Und das ist ja eine unangenehme Maßnahme dann, wäre es gewesen für den Kreml und für die Regierung. Das scheint vom Tisch zu sein. Also bei den Ausgaben braucht man momentan nicht kürzen, oder?
Genau, also drei Tage bevor der Krieg im Iran angefangen hat, hat der russische Finanzminister gesagt, wir müssen unsere Ausgaben kürzen. Ja, und tatsächlich stand eine Kürzung um 10% von allen Staatsausgaben im Raum mit ein paar Ausnahmen, also Militärausgaben wären davon ausgenommen, die Sozialausgaben und auch die Gehälter der Beschäftigten im öffentlichen Sektor. Also das wären die drei Positionen, die auf jeden Fall ausgeschlossen wären. Aber trotzdem natürlich, also Kürzungen, Ausgabenkürzungen sind nie erfreulich und nie, sie sind nicht gut auch aus dem, also vom Gesichtspunkt, vom Image der Regierung und auch vom Präsidenten Putin. Jetzt, es gab eine Meldung vor 2 Tagen, glaube ich, oder gestern. Also diese Pläne sind momentan auf Eis gelegt. Ja, das heißt, diese Ausgabenkürzungen wurden verschoben. Also man sagt wahrscheinlich auf nächstes Jahr, also 2027, mal sehen. Ja, jedenfalls momentan schaut es so aus, die russische Regierung schätzt, dass die Krise im Mittleren Osten doch etwas länger anhält, als vielleicht noch vor 2 Wochen angenommen. Und dass die Ölpreise dementsprechend hoch bleiben. Und diese hohen Ölpreise werden es ermöglichen, dass die Staatsausgaben in Russland doch nicht gekürzt werden müssen.
Jetzt kursieren bei diesen Berechnungen, wie viel Russland mehr einnimmt, natürlich teilweise schwer nachvollziehbare astronomische Summen. Hier wird sehr unterschiedlich gerechnet. Dieser Tage erregte die Kiew School of Economics Aufsehen. Sie hat da Berechnungen angestellt, dass selbst bis Ende Mai die Kämpfe im Iran noch nicht gestoppt sind, würde das Russland Mehreinnahmen von 90 Milliarden Dollar fürs Budget bringen. Und wenn der Krieg im Iran noch 6 Monate anhält, wäre das ein Steuerplus von 151 Milliarden Dollar. Ich sage dazu, dass die gesamten russischen Militärausgaben 145 Milliarden Dollar ausmachen. Das hieße, 6 Monate Iran-Krieg würde die russischen Militärausgaben total finanzieren. Ehrlich gesagt, ich halte das für schwer überzogen. Und ich habe auch den Verdacht, dass hier bei diesen Berechnungen Propaganda mitspielt. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen, denn es gibt gänzlich andere Berechnungen, die zu einer weitaus bescheideneren Summe kommen, selbst wenn der Ölpreis hoch bleibt. Wie schätzen Sie es ein?
Also genau, also ich glaube auch, dass diese Schätzung weitaus übertrieben ist. Es stimmt schon, dass die russische Regierung, also das Staatsbudget sehr stark an den Ölpreisen verdient. Ja. Das heißt, es gibt so eine Schätzung, dass von jedem Dollar vom Ölpreis kommen circa 60 oder fast 60 Cent direkt in die Staatskassen, in die Staatskasse, aufgrund dessen, dass der Sektor einfach so stark besteuert ist. Ja. Aber um auf die Schätzung von Kiew School of Economics zurückzukommen, ich glaube, diese Schätzung ist um circa ums Dreifache übertrieben. Ja. Ich habe zum Beispiel andere Zahlen gesehen, also angenommen, dass der Ölpreis um 10 Dollar pro Fass, also pro Barrel höher liegt, dann verdient Russland daran circa oder fast 2 Milliarden US-Dollar pro Monat. Das heißt, angenommen, sagen wir, wenn die Ölpreise um 30 Dollar steigen, was aus heutiger Sicht mehr oder weniger realistisch ist, ja, und 6 Monate und dieses Niveau 6 Monate anhält, dann kommt man auf circa 50 Milliarden Dollar extra Einnahmen. Ja, 50 Milliarden und nicht 150, wie die Kiew School of Economics sagt. Aber natürlich, 50 Milliarden sind 50 Milliarden, und das ist nicht wenig.
Dennoch stellt sich ja trotzdem die Frage, wie sehr hilft das Russland jetzt in der jetzigen Situation? Es kommt sehr gelegen, wie Sie gesagt haben. Gleichzeitig ist Russland ja de facto in einer Stagnation, oder? Plus minus kann man sagen. Ist das jetzt mehr oder weniger nur, hilft das beim Durchatmen, oder sind doch die strukturellen wirtschaftlichen Probleme, die der Ukraine-Krieg ja schon nach sich gezogen hat, weitaus schwerwiegender, dass auch das nicht hilft? Denn ich möchte nur sagen, die Inflation wurde natürlich durch die Militärausgaben massiv angetrieben in Russland. Das hat den Leitzins hochgetrieben, der zwischendurch bei 21% war. Jetzt ist er bei 15 aktuell. Auch noch astronomisch. Einen Kredit kriegt man wahrscheinlich kaum unter 20%. Und man sieht, dass die russischen Unternehmen kaum investieren. Dieses Geld, das jetzt zusätzlich aus den Ölverkäufen reinkommt, hilft das auch gegen diese strukturellen Probleme?
Nicht wirklich. Nicht wirklich. Das heißt, dieses Geld hilft auf jeden Fall, um die Budgetlage zu verbessern. Ja, also dass die Budgetdefizite werden niedriger sein. Aber für die Wirtschaft als Ganzes würde ich damit rechnen, dass die Auswirkungen eher gering bleiben. Ja, also der Präsident Putin hat bereits gesagt, die Ölunternehmen, die plötzlich zu mehr Geld kommen, die sollten eigentlich mit diesem zusätzlichen Geld gescheit umgehen. Das heißt, sie sollen die Bankdarlehen zurückzahlen und nicht so sehr so ausgeben oder investieren und so. Das bedeutet, dass diese makroökonomischen, wie man sagt, so Multiplikatoreffekte, das heißt, also zum Beispiel, wenn die Ölunternehmen dann mehr investieren würden, das würde bedeuten zusätzliches Einkommen für andere Sektoren, für andere Firmen und so weiter und so weiter. Und das würde natürlich schon helfen, auch dem Wirtschaftswachstum. Ja? Aber wenn sie das nicht tun, wenn sie einfach die Bankdarlehen zurückzahlen, dann bleiben diese makroökonomischen Effekte so begrenzt, ja, sagen wir so. Und momentan, also Sie haben richtig gesagt, momentan ist es eher eine Stagnation, beziehungsweise es gibt sogar Anzeichen einer Rezession. Also in den ersten Monaten, zum Beispiel, es gibt eine Schätzung vom Wirtschaftsministerium, im ersten Monat ging das BIP um circa 2% auf Jahresbasis zurück. Ja, und auch das Geschäftsklima, es gibt auch verschiedene Indikatoren, auch zum Beispiel die russische Zentralbank macht regelmäßig diese Umfragen von Unternehmen und so weiter. Also im März zum Beispiel ist das Geschäftsklima auf den niedrigsten Wert seit Oktober 2022 gesunken, ja. Und Oktober 2022, das war noch die Zeit, als praktisch Russland wirklich sehr stark unter den Sanktionen noch am Anfang gelitten hat. Also das war ein Schock, den musste die russische Wirtschaft erst verkraften. Ja. Und jetzt sind wir praktisch zurück in diese Situation. Ja. Das heißt, ja, die allgemeine Lage ist nicht rosig aus russischer Sicht. Und ja, die Hauptfaktoren, die dafür verantwortlich sind, wie die hohen Zinsen, die Sie angesprochen haben, die sind ja nach wie vor da. Ja, das heißt, dieses zusätzliche Geld, das plötzlich nach Russland kommt, angesichts der hohen Energiepreise, hilft da nicht unbedingt, diese Probleme zu lösen.
Herr Richter, ich komme zu Ihnen zurück. Können wir es auf den Punkt bringen? Ist der Iran-Krieg ein Game-Changer im Ukraine-Krieg oder wäre das übertrieben?
Es ist kein kompletter Game-Changer im Ukraine-Krieg, aber er wirkt sich schon günstig aus auf die Gesamtlage Russlands. Wir haben das wirtschaftlich, ökonomisch gerade gehört. Das heißt, Russland ist in der Lage, nicht nur Haushaltslöcher zu stopfen, sondern auch den Militärhaushalt so wie geplant weiterzuführen. Es gibt also keine Einschränkungen. Wir müssen davon ausgehen, dass die Masse der Innovation und der Neuproduktion insbesondere im Bereich von Raketen und Drohnen stattfindet. Dagegen sehen wir bei den Landstreitkräften, dass mindestens 80, vielleicht 90% des Industrieausstoßes auf der Instandsetzung älterer Modelle beruht. Auch die Luftwaffe ist sehr angekratzt, insbesondere die Jagdbomber, die sozusagen täglich im Einsatz sind, um Gleitbomben abzuwerfen. Die werden ausgezehrt und auch da sehen wir noch wenig Neuproduktion, um das zu ersetzen. Das wird alles nach dem Krieg stattfinden müssen. Das bedeutet, die Gesamtlage könnte sich dadurch verändern, dass Russland mit Raketen und Drohnen in der Lage ist, die ukrainische Raketen- und Drohnenproduktion schwer zu beschädigen. Und da wir auf dem Gefechtsfeld eine Lage haben, in der es um Abnutzung geht, das heißt, beide Seiten brauchen Massen von Drohnen, um diesen Stillstand aufrechtzuerhalten, könnte sich das zugunsten Russlands auswirken. Mit anderen Worten, wenn die Ukrainer nicht mehr genügend Drohnen produzieren und auch nicht ausreichende Lieferungen von anderen Staaten bekommen, dann wird das viel dünner an der Front. Und dann könnte sich der Mangel an Infanterie zu Ungunsten der Ukraine auswirken, weil die russischen Truppen dann wieder in Bewegung kommen und sich konzentrieren können. Denn wir sehen ja noch keinen Personalmangel auf der russischen Seite, wohl aber auf der ukrainischen Seite.
Dazu kommt ja jetzt, dass der Westen und die Welt eigentlich auch unter Druck steht, die Sanktionen gegen Russland vielleicht gar nicht weiter zu lockern, aber die gelockerten Sanktionen im Ölsektor, die jetzt vor kurzem vorgenommen wurden aufgrund dieser Anspannung am Ölmarkt, dass die weiter verlängert werden. Das heißt, Russland kann momentan eigentlich relativ problemlos sein Geld wieder auf dem Markt, sein Öl wieder auf dem Markt anbringen. Ist es wahrscheinlich, dass diese Sanktionslockerungen verlängert werden?
Naja, momentan ist es so, dass ja, das stimmt. Also die US-Amerikaner, also Präsident Trump hat die Sanktionen also ein Teil der Sanktionen auf russisches Öl aufgehoben. Das heißt, das Öl, das bereits auf Schiffe aufgeladen wurde, bis zum 12. März, glaube ich, die darf Russland, also dieses Öl darf Russland ohne weiteres an Indien oder an andere Länder, egal an wen, verkaufen, ohne weiteres, ja. Aber es gibt ja auch andere Sanktionen, ja. Es gibt zum Beispiel die US-Sanktionen gegen die führenden russischen Ölunternehmen. Also zum Beispiel erst im Oktober hat Präsident Trump die Sanktionen gegen die zwei führenden Ölunternehmen verhängt, Rosneft und Lukoil, ja. Präsident Biden hat vor circa einem Jahr auf das drittgrößte und auf das viertgrößte russische Ölunternehmen Sorgutneftegaz und
Gazprom-Neft
verhängt. Danke. Das heißt, diese Sanktionen, die bleiben momentan. Ja, es kann natürlich sein, dass wenn die globale Lage, also Marktlage bei Energieträgern angespannt bleibt, dann werden auch diese Sanktionen gelockert bzw. aufgehoben. Ja, es gibt natürlich auch ein EU-Importembargo für russisches Öl, das darf man auch nicht vergessen, also seit Dezember 2022. Ja? Das heißt, alle diese Sanktionen bleiben in Kraft und zumindest aus heutiger Sicht ist es schwer damit zu rechnen, dass die europäischen Sanktionen gegen russisches Öl aufgehoben werden. Ja? Allerdings zum Beispiel gab es, ich glaube, ein bisschen gab es auch eine Bewegung in die Richtung, dass zum Beispiel gestern gab es eine Meldung, dass die europäischen, also dass die EU-Pläne ein umfassendes Importembargo auf das ganze russische Öl einzuführen. Das heißt auch inklusive Öl, das über Pipelines transportiert wird. Ja, weil manche Länder bekommen ja russisches Öl über die Pipelines, vor allem zum Ungarn und die Slowakei, ja, über Druzhba. Obwohl momentan gibt es da auch Schwierigkeiten. Man weiß nicht genau, also warum jetzt plötzlich die Lieferungen ausbleiben. Also da gibt es auch diese bekannten Spannungen zwischen, vor allem zwischen Ungarn und der Ukraine, ja. Aber im Prinzip ist es so, dass dieses Öl noch bis vor kurzem in die EU gelangte. Und es gab ja eben diese Pläne von der EU auch ein Embargo gegen dieses Öl zu verhängen. Und wie gesagt, gestern gab es die Meldung, dass diese Pläne momentan verschoben wurden. Das heißt, es gibt ein bisschen auch eine Bewegung. Ja, also man muss doch vorsichtig mit Sanktionen sein. Auch zum Beispiel also im Oktober 25 hat ja die Europäische Union im Rahmen des 19. Sanktionspakets beschlossen, unter anderem ein Importembargo für russisches Gas, ja, inklusive Flüssiggas, ja. Und dieses Embargo muss erst in Kraft treten, ja. Mich würde nicht wundern, wenn dann diese Deadline verschoben wird, ja, angesichts dessen, dass jetzt Flüssiggas aus Katar ausbleibt, im Wesentlichen ausbleibt, dann wird, glaube ich, der Europäischen Union nicht viele Möglichkeiten übrig bleiben, als auch diese Sanktionen zumindest teilweise außer Kraft zu setzen.
Es ist ja so, dass die Friedensverhandlungen, die von den USA initiierten Friedensverhandlungen zwischen Ukraine und Russland im Moment auf Eis liegen, weil die USA durch den Irankrieg abgelenkt sind. Was weitergeht, interessanterweise, sind die ökonomischen Gespräche zwischen Russland und den USA, nämlich was gegenseitige Investitionen betrifft und die verschiedenen Pakete, die zwischendurch bekannt wurden. Das wird fortgesetzt. Interessant ist, dass trotzdem oder gerade just in diesem Moment weitere europäische Stimmen auftauchen, die sich für Verhandlungen mit Russland aussprechen. Die österreichische Außenministerin Beate Meindl-Reisinger hat dieser Tage dafür plädiert, dass man mit Russland spricht. Sie ist Parteichefin der NEOS. Wie schätzen Sie das ein, Herr Richter?
Naja, zunächst einmal muss man sagen, dass die Amerikaner ihren traditionellen diplomatischen Apparat anscheinend gar nicht mehr nutzen, sondern Spezialbotschafter oder Vermittler ernannt haben. Also Trump selbst hat das gemacht, fast schon auf familiärer Basis, die dann das tun sollen, wofür also Diplomaten ihr ganzes Leben lang erzogen und gearbeitet haben. Das ist erstmal eine interessante Entwicklung. Das Zweite ist, es ist ja völlig unhaltbar, dass die Amerikaner mit den Russen verhandeln und die Europäer nicht, sondern die Europäer versuchen, die amerikanische Haltung, also die Trumpsche Haltung, zu beeinflussen. Wir haben also eine völlige Asymmetrie der Verhandlungswege und das kann man auf lange Sicht nicht aufrechterhalten. Dazu kommt natürlich vielleicht auch die jetzt ernüchternde Erkenntnis, dass wir im Zeitalter neuer Geopolitik mittlerweile auf mehrere Mächte stoßen, die völkerrechtswidrige Kriege führen. Und dass das Schwarz-Weiß-Bild von dieser Erde einfach nicht mehr passt und dass die Amerikaner eben auch keine verlässlichen Partner mehr sind. Das hat ja ganz andere Debatten angeregt, zum Beispiel die Debatte über eine strategische Autonomie Europas, über eigene eigenständige Nuklearmacht und so weiter. Nun ist es also selbstverständlich, dass man aus diesem Krieg herauskommen muss, der nun alle mittlerweile schädigt und wir auch an die Zukunft denken müssen. Es geht ja auch um die künftige europäische Sicherheitsordnung.
Sie reden vom Ukraine-Krieg jetzt?
Wir müssen auch aus dem Ukraine-Krieg rauskommen. Wir reden über die zukünftige europäische Sicherheitsordnung. Wir wissen schon seit vielen, vielen Jahren, ganz genau seit dem Hamel-Bericht von 1967 nach der Kuba-Krise, dass Abschreckung alleine nicht stabil ist, sondern dass sie Rüstungsläufe anheizt, dass sie instabil ist, dass Dauerkrisen ausgelöst werden und dass das Ganze immer mit der Gefahr der Eskalation verbunden ist. Das heißt, wir müssen im europäischen Eigeninteresse gewisse stabilisierende Maßnahmen mit Russland verhandeln, um genau dieses Szenario zu verhindern. Das ist ja eine alte historische Erfahrung, eigentlich sogar NATO-Politik, die ja anscheinend vergessen worden ist. Und deswegen, glaube ich, wird es gar keinen anderen Weg geben, als dass die Europäer nun selbst mit Russland verhandeln und über diese Zukunft reden. Aber es ist völlig klar, das Ende des Ukraine-Krieges und die Umstände, unter denen dieser Krieg endet, werden ganz entscheidende Weichen stellen für die Zukunft der europäischen Sicherheitsordnung. Und dann muss man genau mal in die Einzelheiten gehen, was denn eigentlich Russland fordert und was andere bereit sind, dafür zu geben.
Jetzt heißt es auf europäischer Seite immer, Russland fingiert Verhandlungsbereitschaft nur und sei überhaupt nicht bereit, gerade nicht, vor allem mit den Europäern nicht zu reden. Sie sind Teil informeller Kontaktgruppen mit Russland. Welches Bild zeigt sich Ihnen dort? Gibt es eine Bereitschaft in Russland?
Es gibt eine Bereitschaft zu verhandeln, aber es gibt natürlich nur die Bereitschaft, auch mit so zu verhandeln, dass eigene Sicherheitsinteressen, also russische Sicherheitsinteressen, dort beachtet werden. Das sind nicht die europäischen, das ist völlig klar, wir liegen weit auseinander. Aber die Tatsache, dass man unterschiedliche Interessen hat, heißt ja nicht, dass man nicht verhandlungsbereit ist, sondern es ist immer so, dass man in Verhandlungen einsteigt mit ganz unterschiedlichen Zielrichtungen und dass man dann versucht, Kompromisse zu bilden. Das Erste, was man miteinander austauschen muss, ist zum Beispiel die Vorstellung von Bedrohung. Also Bedrohungsperzeptionen sind ganz entscheidend, um vielleicht später einmal diese Bedrohung durch Rüstungskontrollabkommen zu überwinden. Das wäre ein erster Ansatz. Aber das heißt ja immer, man muss erstmal einen Dialog führen, um überhaupt einen Eindruck davon zu bekommen, was die andere Seite eigentlich für Ziele hat und warum sie diese Ziele hat. Und dann werden wir der anderen Seite erklären müssen, was unsere Bedenken sind und welche Ziele wir haben. Und dann nähert man sich allmählich an. So ist ein normaler Verhandlungsprozess. Schlicht zu sagen, wir verhandeln nicht mit Russland, wir setzen nur auf militärischen Druck durch Waffenlieferungen oder auf ökonomischen Druck durch Sanktionen, hat nicht funktioniert in 4 Jahren und wird auch weiter nicht funktionieren. Und diese Erkenntnis scheint sich allmählich jetzt zu verbreitern, auch in der Europäischen Union. Und deswegen treten immer mehr Einzelstimmen vorläufig auf, die für Verhandlungen sind. Aber ich denke, daraus wird noch ein Strom werden. Und wir werden, gerade weil die Amerikaner hier nicht mehr verlässlich sind, selbst mit Russland, in Verhandlungen treten müssen. Und dann geht es um das, was eigentlich Russland will. Es geht ja nicht mehr darum, wie viele geglaubt haben, dass Russland die Ukraine als Ganzes vernichten will. Sondern Russland hat ja ganz bestimmte Ziele. Das erste Ziel ist, die Ukraine soll nicht der NATO beitreten. Das ist ein Ziel, das wir seit 25 Jahren kennen. Das ist nicht neu. Das zweite ist, es sollen keine westlichen Truppen oder Raketen gar in der Ukraine aufgestellt werden. Das dritte ist, dass die Territorien, um die Russland annektiert hat, zumindest im Falle des Donbass in Gänze unter russischer Kontrolle kommen sollen, während die russische Seite offenbar bereit ist, die Frontlinien im Bereich des Gebietes Kherson und Saporischschja einzufrieren. Das heißt aber im Klartext, um das mal runterzubrechen, um was es eigentlich geht. Das Gebiet Luhansk ist zu fast 100% in russischer Hand. Das Gebiet Donetsk erst zu etwa 80%. Es geht also jetzt um den Rest dieses Gebietes Donetsk, das sind 20% dieses Gebietes, etwa 5000 Quadratkilometer. Das ist der engere Kern dessen, um was es eigentlich geht. Und aus russischer Sicht geht es darum, nicht nur Sicherheitsbedenken, natürlich russische Sicherheitsbedenken durchzusetzen, sondern auch das, was man als Affinität russlandorientierter Bevölkerungsgruppen empfindet, umzusetzen und deswegen diese Gebiete also am Ende zu kontrollieren. Ich glaube, es geht auch dabei um Reputation. Denn man hat diese Gebiete in diesen Grenzen annektiert und will das, und Putin möchte das jetzt auch umsetzen und der eigenen Bevölkerung sagen, seht her, wir haben das auch geschafft und unsere Landsleute da, unseren Landsleuten einen Dienst erwiesen. Dass man das in der Ukraine völlig anders sieht, ist ja völlig klar. Aber die Ukrainer sind bereit, für diese letzten 20% auch noch sehr viel Opfer zu bringen. Aber es scheint so zu sein, dass es vor allen Dingen die Regierung und ein Teil der Bevölkerung ist, die das tun. Ich kenne auch sehr viele andere und es gibt auch Polls darüber, also Umfragen darüber, dass viele auch sagen, was soll das noch? Warum sollen wir uns für ein Gebiet, das offenbar eine andere historische, also Geschichte hat, eine andere kulturelle Identität hat, dann so einsetzen und noch einmal pro Jahr zigtausende von Opfern in Kauf nehmen? Es ist einfach genug. Und das ist die Lage, in der wir jetzt stehen. Und das vor dem Hintergrund einer abnehmenden amerikanischen Unterstützung. Amerika ist nicht mehr bereit, einen, wie sie glauben, falschen Krieg zu führen, sondern überlässt das eigentlich jetzt mehr oder minder den Europäern. Die Europäer kaufen die Waffen, die Amerikaner liefern ja nicht mehr selbst. Und im Moment gibt es auch noch Engpässe aufgrund des iranischen Krieges, sodass sie noch nicht einmal in der Lage sind, jetzt das wichtigste Mittel zu liefern, nämlich die Raketenabwehr. Und damit haben wir eine Ausgangslage, die eigentlich Verhandlungen zunächst schon begünstigen könnten, wenn man diesen politischen Willen dazu entwickeln kann. Das sehe ich noch nicht, dass die Ukraine bereit ist, hier einen Kompromiss zu gehen. Ich sehe auch nicht unbedingt den Sinn, warum Russland jetzt für diese letzten 20% oder 5000 Quadratkilometer bereit ist, ein volles Jahr Krieg zu führen, wenn das Tempo so anhält, und dann noch einmal 50.000, 60.000 Opfer in Kauf zu nehmen. Also das sind alles sehr schwierige Fragen, aber dort stehen wir. Und wir stehen nicht vor der Frage, ob die Ukraine als Staat erhalten bleiben soll, denn das ist Punkt Nummer eins. Es wird einen souveränen ukrainischen Staat geben, möglicherweise minus einige der Gebiete, die ich genannt habe, aber mit der eigenen Verteidigungsfähigkeit und mit der Option, der Europäischen Union beizutreten. Dagegen hat Russland offenbar nichts. Aber Russland schließt den NATO-Beitritt aus und die Stationierung fremder Truppen.
Also resümierend kann man sagen, der Iran-Krieg hat binnen 4 Wochen sehr wohl zu einer neuen Ausgangssituation geführt, wo noch vieles offen bleibt, aber die Karten werden sukzessive neu gemischt. Ja?
Die Karten werden neu gemischt, das ist völlig klar. Es hat neue Bewegungen gegeben. Die Ausgangslage ist nicht völlig anders, als sie vor einem Jahr war. Denn die Ziele, die ich jetzt genannt habe, die sind ja nicht ganz neu. Die waren auch vor dem Irankrieg so. Aber die Möglichkeit, diese Ziele nun zu erreichen, haben sich möglicherweise aus russischer Sicht sogar verbessert.
Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende dieser Podcast-Folge angelangt und verweisen schon jetzt auf die nächste Folge in 2 Wochen, wo wir uns wieder einem interessanten Phänomen in und um den Ukraine-Krieg und in und um Russland und Russlands Wirtschaft widmen werden. Sind Sie wieder dabei? Danke, dass Sie heute zugehört haben. Ihnen, meine Herren, danke fürs Kommen, Herr Richter und Herr Astroff.
Bitte gerne.
Ja, vielen Dank Ihnen auch für die Einladung.
Danke sehr. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch.